Heute zu Gast Benjamin Bilodel von Vaku Robotics. Als Lead Consultant begleitete er schon zahlreiche Projekte von Beginn an. Gemeinsam prüfen wir in dieser Folge den Wahrheitsgehalt von 5 hartnäckigen Robotermythen, denen Benjamin in Beratungen häufiger begegnet. Stimmt es beispielsweise, dass sich mobile Roboter wirklich erst ab einer bestimmten Projektgröße lohnen? Bleibt dran und findet es heraus. Los geht's!
Natürlich kann in 10 Jahren die Welt auch schon wieder ganz anders aussehen und wir können dann mit Technologien arbeiten, von denen wir heute nur träumen können. Aber man muss ja irgendwo mal anfangen. Und darum geht es eigentlich auch immer in diesen Projekten, dass man auf etwas hinarbeiten kann.
Roboter in der Logistik. Dieser Podcast wird dir präsentiert von Vaku Robotics, die Expertinnen und Experten für mobile Roboter in der Logistik und Produktion.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Vaku Update. In diesem Podcast erwartet euch faszinierendes Insiderwissen über die mobile Robotik und deren Anwendung zur Optimierung eurer Logistik und Produktion. Mein Name ist Viktor Spittgerber, ich bin CEO von Vaku Robotics und Host dieses Podcasts. Momentan findet ja die größte europäische Logistikmesse Logimat in Stuttgart statt, wo sich viele von euch und auch von unserem Team befinden. Falls ihr Gelegenheit habt, schaut gern bei uns am Stand in der Halle 6, Stand C21 vorbei. Wir haben das spannende Live-Talks unter anderem mit unserem Lieblingsgast Emil Hauch-Jensen von Intel, der wieder spannende Insights liefern wird zum chinesischen Robotermarkt, aber auch viele weitere Gäste. Kommt einfach vorbei. Aber nun zurück zu diesem Podcast. In dieser Folge haben wir uns etwas Besonderes einfallen lassen, insbesondere wenn man ja über die Logimat geht, sieht man so viele Hersteller, dass wir gedacht haben, wir räumen mal mit einigen hartnäckigen Mythen auf. Und dazu habe ich Benjamin eingeladen, unser Lead Consultant, der aus der Praxis erzählt, welche dieser Mythen sind eigentlich true or false. Doch zuallererst mal, Benjamin, möchte ich dich vorstellen. Hallo Benjamin erstmal.
Hallo Viktor, vielen Dank für die Einladung.
Benjamin, du bist bei uns als Lead Consultant tätig, leitest die Logistik- und Beratungsprojekte und auch in der Produktion mit deiner fachlichen Kompetenz und Marktexpertise und hast schon einigen Unternehmen, wie beispielsweise der Otto Group, ID Logistics oder Offergeld, geholfen, Roboter einzuführen. Dabei guckst du dir die Prozesse an, wo der Einsatz von AGVs oder AMRs eigentlich sinnvoll ist. Die ROI-Kalkulation kommt dazu, Business-Case-Berechnung, technische Einschätzung. Habe ich irgendwas vergessen, was noch normalerweise da dabei ist?
Ja, Viktor, da hast du schon die wichtigsten und meisten Sachen genannt, die wir so im Alltag mit unseren Kunden gemeinsam uns anschauen. Ein großer Teil, den wir aber auch noch machen, wo wir auch uns wirklich als eine führende Kompetenz im Markt sehen, ist die Lieferantenauswahl. Einfach weil wir auch mit lotsofbots.com, was ja auch zu uns gehört, die Plattform haben, die schon die meisten Roboter und die meisten Hersteller und Integratoren auf dem europäischen Markt listet. Und zu denen haben wir natürlich auch alle Kontakt und wir wissen, wie die ticken, was uns da einfach auch sehr hilft im Alltag oder in den Projekten, die passenden Lieferanten und passenden Hersteller für unsere Kunden auszuwählen.
Kann man sich insbesondere dann gut vorstellen, wenn man eben über die Logimat läuft und ja inzwischen nicht nur in der Halle 6, sondern eigentlich verstreut über die gesamte Messe reihenweise AMR, AGV-Lieferanten sieht, welcher ist denn eigentlich der geeignete? Und man kann getrost dazu sagen, dass längst nicht alle, die auch geeignet wären, auf der Logimat vertreten sind. Das ist vielleicht auch nochmal interessant. Ja, lass uns zu dem Mythencheck kommen, worauf ich mich jetzt besonders freue. True or false? Die erste Frage, der erste Mythos. FTS sind nicht mehr relevant. AMR ersetzen FTS. Benjamin, was sagst du?
Jetzt kommt die Antwort, die wirst du sehr oft von mir heute hören. Es kommt darauf an. Das ist natürlich so, dass wirklich man sehr oft hört heute von allen Seiten, dass FTS so die alten Systeme sind. Heute spricht man viel mehr über AMRs und AGVs. Vor allem, was man so im Marketing auf LinkedIn oder in all diesen ganzen Portalen und Zeitschriften so liest, da geht's doch schon sehr viel um AMRs und AGVs. Was man da sagen muss, das sind alles nur Begrifflichkeiten. FTS ist ein fahrerloses Transportsystem. Das ist im groben Sinne erstmal nur ein technischer Begriff, der bedeutet, dass es ein System gibt, welches aus mehreren fahrerlosen Transportfahrzeugen besteht. Und das können natürlich AGVs oder AMRs sein. Demzufolge ist das jetzt so nicht komplett richtig, dass die AMRs die FTS ersetzen, sondern die AMRs sind einfach ein FTS, sobald sie in einer Halle oder in einer Umgebung generell fahren, so dass das da alles eingeschlossen ist. Ja, aber nichtsdestotrotz, was ja auch dahinter steht, ist der Gedanke, dass die modernen AMRs, die moderne Technologie, die in diesen Geräten drinne steckt, alle älteren Systeme, die nach dem klassischen Modell mit einer Leitsteuerung und dummen Geräten funktionieren, ersetzt, dass wir jetzt nur noch intelligente Geräte brauchen, also dass die Intelligenz, die Berechnung der Route etc. alles in den Geräten steckt, welche vermeintlich dadurch flexibler sind. Und wir die klassischen FTS, AGVs, ne, wie sie im englischen Sprachraum heißen, zumindest was da oft darunter verstanden wird, ersetzen. So ist es aber tatsächlich auch nicht. Wir hatten schon viele Projekte, wo tatsächlich beides eine Rolle spielt. Ich möchte da an ein Projekt denken, bei einem Logistikunternehmen, welches relativ viel Schokolade verfahren hat. Ich weiß nicht, erinnerst du dich wahrscheinlich noch dran, Victor? Da haben wir damals auch zusammen dran gearbeitet. Und da war es so, dass auch der Kunde natürlich unter anderem mit der Motivation zu uns gekommen ist, dass man doch moderne AMRs einsetzen möchte und ja doch mit den modernen Möglichkeiten da viel mehr möglich ist und es einfach einen flexibleren Prozess für das Unternehmen bedeutet, was auch so auch diese Fragestellung, ne, wie geht denn ein Roboter damit um, wenn Hindernisse im Weg sind oder wenn ein Stapler in die Route fährt. Na, dann ist immer der erste Gedanke, ja, die AMRs können ja damit umgehen, die können den Hindernissen ausweichen, die wissen, was sie machen sollen, wenn da ein Stapler kommt. Das waren so die Grundgedanken, die wir da hatten, mit denen wir da konfrontiert worden in dem Projekt. Wir haben am Ende dann auch tatsächlich, als es dann in die Lieferantenauswahl ging, AMR und AGV-Hersteller parallel miteinander verglichen, weil die prinzipiell erstmal, abgesehen von der technischen Herangehensweise, das Projekt gleich gut umsetzen konnten. Im Endeffekt hat man sich dann in diesem Projekt für den AGV-Hersteller entschieden, einfach aus dem Grund, dass es sich hier um eine relativ große Flotte handelt und da die Vernetzung der Geräte über den Leitstand tatsächlich nicht von Nachteil ist, sondern auch bestimmte auch Vorteile in der Koordination haben kann. Zum einen, zum anderen ist aber auch so, dass in dieser speziellen Umgebung es zum Beispiel auch gar nicht so unvorteilhaft war, dass die Geräte einer Linie folgen. Ne? Ein AGV ist ja ein Automated Guided Vehicle. Das heißt, es fährt eigentlich immer auf exakt der gleichen Strecke. Hat aber natürlich auch die Möglichkeit, von dieser Strecke in geringem Maße abzuweichen. Aber prinzipiell folgen die erstmal immer einer Linie. Die kann virtuell sein, die kann physisch sein. Und das ist in dem Kontext, in diesem Projekt tatsächlich von Vorteil gewesen, weil dort relativ viel Staplerverkehr war und dadurch die Mitarbeitenden im Lager auch damit rechnen konnten, wo denn die AGVs anzutreffen sind. In einem anderen Kontext kann die Flexibilität und die natürliche Routenfindung eines AMRs natürlich von Vorteil sein, aber da war es jetzt zum Beispiel so, dass man doch eher in die älteren Systeme geschaut hat.
Ja, ich hätte bald am Anfang noch ergänzt, dass ja auch bald ein Mythos ist, dass AMR und AGV unterschiedlich sind, weil dass es einfach keine klare Definition gibt, was ist was. Es gibt ja die Freiheitsgrade oder die Autonomiegrad. Und dann gibt es ja beispielsweise die Goods-to-Person-Systeme, die anhand von einem QR-Code auf einem festgelegten Raster fahren, sind dann AMR, obwohl die sich eigentlich viel mehr wie ein AGV verhalten. Naja, das verschwimmt. Man hat ja auch diese hybriden Konzepte, da hatten wir DS Automotion mal im Podcast, die mal als AMR, mal als AGV fahren. Dort hat man dann wirklich beides in einem. Und insofern ist das, was du schon gesagt hast, ne, auch gar nicht mehr so klar trennbar, sondern sicherlich auch eher wieder eine Sache, wo was sinnvoll ist. Ne?
Genau, das ist ja auch das Spannende. Es gibt einfach auch super viel zwischen diesen beiden Extremen, von denen ich gerade gesprochen habe. Und oftmals sehen wir eben auch, dass es eben nicht eine klare Lösung sein muss, die immer Linien folgt oder die auch sich natürlich navigieren muss. Und das sind oft auch Zwischenlösungen, dass man vielleicht auch in bestimmten Prozessabschnitten die ein oder andere Fähigkeit der jeweiligen Geräte mehr braucht. Und da gibt es eben zum Glück auch mittlerweile Hersteller, die vielleicht aus der klassischen AGV-Richtung sind und sich jetzt viele Eigenschaften, Ideen von den AMR-Herstellern übernehmen, Aber genauso andersrum funktioniert halt auch, dass viele der neuen AMR-Hersteller auch auf die erfahrenen Hersteller der klassischen AGV-Systeme schauen, auch dort sehen, dass früher auch schon viele Sachen sinnvoll umgesetzt wurden und man da jetzt eigentlich wirklich das Beste aus beiden Welten bekommen kann. Und ja, wie gesagt, die Wahrheit liegt oft dazwischen. Vor allem in der Logistik ist es so, dass man sich da wirklich generell anschauen muss, was macht denn für diesen konkreten Anwendungsfall Sinn, welcher Hersteller und welches Gerät ist da einfach das Beste für den jeweiligen Prozess, ohne dass man da wirklich sich von vornherein auf AGVs oder AMRs einschießen sollte.
Wie sehr würdest du mit der These mitgehen, je größer die Flotte, desto mehr AGV ist nötig?
Ich glaube, mitgehen würde ich damit nicht sehr weit. Ich würde es vielleicht eher noch so sehen, desto größer die Flotte, desto eher ist AGV sinnvoll. Einfach aus der Struktur, wie eben die Geräte aufgebaut sind. Ich hatte es eben schon kurz erwähnt. Ein AGV hat einen Leitrechner und relativ dumme Geräte, die darunter stehen. Bei einem AMR ist die Intelligenz eher im Gerät. Bedeutet natürlich auch im Umkehrschluss, dass die AMRs in der Regel etwas teurer sind, sodass ein AGV dann vom Business Case bei größeren Flotten oftmals interessanter ist. Aber auch da kann man die Frage jetzt, denke ich, nicht pauschal beantworten, weil es einfach darauf ankommt, wie ist die Umgebung, wo fährt diese große AGV-AMR-Flotte dann am Ende denn überhaupt? Ist es ein Lager, ist es eine Produktion, sind die Prozesse sehr starr oder müssen sie eher flexibel sein? Das sind all die Fragen, die man sich da stellen muss. Und am Ende wird es wahrscheinlich auch wieder eine Antwort sein, die man mit dem Kunden erst suchen muss und die dann erstmal heißt, es kommt darauf an. Also da gibt es wirklich diese ganzen Möglichkeiten, die uns die Hersteller bieten. Und ja, wenn man rein vom Business Case das Ganze betrachten würde, dann bin ich wahrscheinlich bei dir.
Okay. Kommen wir zum zweiten Mythos. Nicht jeder Prozess kann oder sollte mit mobilen Robotern automatisiert werden. Und bei der Integration müssen zwangsläufig die logistischen Prozesse angepasst werden.
Ja, auch wieder ein schöner Fall von, das stimmt teilweise. Wenn ich die Prozesse, wie sie heute in einem Lager oder in einer Produktion, die Intralogistikprozesse mir anschaue und diese auch eins zu eins so automatisieren möchte, weil ich möglichst wenig an meinem Gesamtprozess ändern möchte, dann ist es oftmals so, dass wir sagen, okay, wir können diesen Prozess nicht automatisieren, wenn nicht mit mobilen Robotern automatisieren, wenn das die Prämisse ist. Da gibt es viele Fragestellungen, vor allem an den Übergabepunkten, also da, wo ich die Ladehilfsmittel aufnehme oder absetze, die rein durch mobile Robotik heute noch nicht so abgebildet werden können. Der Mensch bringt immer eine Intelligenz mit, der versteht, wie eine Palette irgendwo steht, der versteht, wo muss die Palette hin, ne? Weil da entweder ein Label drauf ist, was er lesen kann, oder weil die Ware, die da drauf ist, so eindeutig ist, dass die Personen im Lager schon wissen, wo das Ganze hin muss. Und das erkennt natürlich ein Roboter nicht so einfach. Da muss man sich immer überlegen, wie kriegt denn das automatische System die Informationen zur Verfügung gestellt. Und da ist es geraten diese Systeme oftmals noch an ihre Grenzen, wenn kein durchgehender Informationsfluss vorhanden ist. Von daher, wenn man die Prozesse eins zu eins automatisieren möchte, ist es demzufolge nicht immer möglich, alle Prozesse zu automatisieren. Aber, und dafür gibt es ja auch zum Beispiel uns als Experten, wenn man sich die Prozesse mal anschaut, ne, wie kann man denn vielleicht mit einfachen Mitteln diese Prozesse verändern, ohne dass diese Veränderungen einen großen Einfluss auf den Gesamtprozess haben. Wie kann ich es denn dann schaffen, das Ganze mit mobilen Robotern zu automatisieren? Und da gibt es ja viele Möglichkeiten, angefangen, dass man schaut, okay, brauche ich denn wirklich von einer Quelle, muss ich denn wirklich von einer Quelle 20 verschiedene Senken ansteuern? Oder kann ich mir diesen Prozess auch vereinfachen und zum Beispiel nur 5 Senken nehmen? Und damit habe ich dann schon einen viel einfacheren Informationsfluss, mit dem ich dann auch schon viel einfacher die Roboterrouten etc. anlegen kann und das Ganze, die Einstiegshürde dann in die Automatisierung natürlich auch senkt. Man kann aber auch sagen, dass die Geräte, die Roboter immer intelligenter werden, sodass ich mir durchaus auch vorstellen könnte, dass es auch in absehbarer Zeit möglich ist für dich und mich, Prozesse mit mobilen Robotern so zu automatisieren, dass sie sehr nah an dem heutigen manuellen Prozess sind, was natürlich dann nochmal enorm die Einstiegshürde senken würde für die Kunden, gerade auch wenn die Benutzeroberfläche so einfach ist, dass jeder, der ein Handy bedienen kann, diese Systeme bedienen kann. Was ich da aber auch sagen will, ist, auch wenn man das Gefühl hat, dass die Prozesse sich nicht automatisieren lassen, weil eben durch diese Veränderungen, die für die Automatisierung notwendig sind, ein Eingriff in den Gesamtprozess notwendig ist, lohnt es sich trotzdem, diese Projekte, diese Prozesse sich anzuschauen und das Ganze als Chance für die Zukunft zu begreifen und vielleicht auch einfach schon anzufangen, wenn es auch nur Teilprozesse sind, die sich wirtschaftlich nicht lohnen, zu automatisieren, um für die Zukunft gewappnet zu sein. Ich spreche da, muss da konkret gerade an ein Projekt denken, was ich momentan bei einem internationalen Konzern mache. Die stellen so Heimelektronik her. Die haben eine sehr manuelle Produktion und sind auch noch, was den Informationsfluss, den Datenfluss angeht, sehr manuell aufgestellt, was die Automatisierung grundsätzlich sehr schwierig macht. Also ne, technisch ist es möglich, prozessual ist es auch möglich, aber es sind halt noch enorme Aufwände notwendig, vor allem eben in die IT-Infrastruktur, in den Informationsfluss, um das Ganze wirtschaftlich sinnvoll zu automatisieren. Und da haben wir es zum Beispiel so gemacht, dass wir uns die Prozesse einmal angeschaut haben. Wir haben uns angeschaut, was kann man denn sinnvoll heute automatisieren. Da sind auch ein paar gute Business Cases bei rausgekommen, die sich jetzt auch angeschaut werden. Aber tatsächlich das große Potenzial kann man eben erst erschlagen, wenn man sich ein gesamtheitliches Konzept überlegt. Also da war es zum Beispiel so, dass heute der Nachschub in die Produktion als Milkrun abgebildet wird mit einem Routenzug. Und das ist natürlich schon mal ein wirtschaftlich recht guter, robuster Prozess. Heißt aber auch, dass an vielen anderen Stellen im Prozess noch relativ viel manuelles Handling erfolgt. Und da haben wir jetzt uns ein Gesamtkonzept überlegt, wo verschiedene Technologien reinspielen, also zum Beispiel ein Autostore oder andere ASR-Systeme, verschiedene Arten von Robotern. Das sind kleine Roboter für einfach nur Boxtransport, Roboter für Palettentransport, können aber auch in ja, noch weiterer Zukunft zum Beispiel auch Roboterarme sein, die Materialien aus dem Autostore dann picken und direkt auf die Roboter geben. Und wenn man sich so ein Gesamtkonzept überlegt, was vielleicht noch mindestens 5 bis 10 Jahre weg ist, haben wir trotzdem gesehen, dass wenn man dieses Gesamtkonzept irgendwann mal umsetzt, dann könnte man das Personal auf 20% des heutigen Niveaus reduzieren und auch die Anzahl der Handlungsschritte enorm automatisieren. Also heute gibt es 44 Handlungsschritte und das könnten in Zukunft dann maximal 15 sein. Da sieht man einfach, dass da ein unheimliches Potenzial da ist, eine Automatisierung, wenn man sich einmal das gesamte Konzept anschaut und den kompletten interlogistischen Materialfluss neu denkt. Na, das ist nichts, was man in den nächsten 2 Jahren umsetzen wird. Aber wenn man das im Hinterkopf hat, dann kann man alle nächsten Schritte in der Automatisierung, vor allem in der Auswahl der passenden Robotik und in der Anpassung von Prozessen in der Zukunft, darauf ausrichten, dass man möglichst nah an dieses Idealbild rankommt, sodass man dann wirklich die Chance hat, in 10 Jahren so weit zu sein, dass man ja die optimal automatisierte Intralogistik hat. Natürlich kann in 10 Jahren die Welt auch schon wieder ganz anders aussehen und wir können dann mit Technologien arbeiten, von denen wir heute nur träumen können. Aber man muss ja irgendwo mal anfangen. Und darum geht es eigentlich auch immer in diesen Projekten, dass man auf etwas hinarbeiten kann.
Ja, ich habe gerade so nebenbei überlegt, dass, was du am Anfang gesagt hast, war ja, dass ein Gabelstaplerfahrer den Job hat, Palette zu verfahren, aber auch die Informationen bereitzustellen und zu verarbeiten. Ne? Und das ist eigentlich ein Aspekt, der so gar nicht so bewusst wahrgenommen wird. Es oftmals, wenn man sagt, okay, ja, die Palette muss von A nach B gefahren werden, aber so dieser ganze Aspekt, woher weiß man denn, wohin was muss und die, sag ich mal, Bilderkennung im weitesten Sinne, wie viel technologische Innovation da eigentlich auch notwendig ist, noch das wirklich super einfach zugänglich zu machen, weil ich meine, jetzt viele Geräte, die fahren robust, entweder auf einer Linie oder flexibel, aber da ist eigentlich noch ein ganz schönes ungelöstes Problem, ne? Wie so Palettenerkennung gut funktioniert, obwohl man denken würde, okay, ich schraube dann Kamera auf, mache dann Raspberry Pi ran und streame ChatGPT drauf, so ungefähr. Dann weiß ich, kann ich schon den Barcode auslesen oder kann die Ware identifizieren, ne? Aber so einfach ist es dann halt doch nicht, ne?
Nee, leider sind wir da noch nicht an dem Punkt. Das sind immer alles individuelle Themen, wo erstmal die Systeme antrainiert werden müssen, um dann wirklich zu wissen, worum geht es in diesem speziellen Fall. Ne? Wie sehen denn die Paletten in dem speziellen Fall aus? Oder ja, es fängt auch schon an bei den Labels. Ne? Wenn im Automotive-Bereich mag das funktionieren, da hat man ein Standard-Label, wo die Informationen immer an der gleichen Stelle stehen. wenn man jetzt aber in der Handelslogistik zum Beispiel ist, dann bekommt man Waren von ganz vielen verschiedenen Kunden, wo man eben nicht die gleichen Label erwarten kann, ne, was zum Beispiel auch schon diese Texterkennung auf Labeln Vielfaches schwieriger macht als zum Beispiel im Automotive-Bereich.
Ja, spannend, aber ist ja gut, dass wir noch jede Menge Innovation vor uns haben. Sind ja
auf jeden Fall
gerade erst am Anfang von dem ganzen Robotisierung, der Robotisierungsrevolution. Lass uns zum nächsten Mythos kommen. Mythos Nummer 3. Mobile Roboter lohnen sich erst ab einer bestimmten Größe der Logistik oder auch nur bei Greenfield-Projekten.
Ja, es wäre natürlich schön, wenn wir alles als Greenfield-Projekt planen könnten. Ich glaube, da würden wir der ganzen Branche sehr viele Kopfschmerzen ersparen. Aber das ist ja natürlich nicht die Realität. Also wenn es so wäre, dann würde es, glaube ich, nicht so viele mobile Roboterhersteller geben. Deswegen kann man ganz klar sagen, es ist heute so, dass man mobile Robotik überall einsetzen kann, in Greenfield-Projekten, in Brownfield, in bestehenden Lagern. Aber klar, im Greenfield immer einfacher und besser die Robotik einzusetzen und auch dafür zu planen. Einfach, weil man natürlich da beim Bau schon darauf achten kann, die entsprechenden Vorkehrungen oder die optimalen Bedingungen für Robotik zu schaffen. Das ist angefangen bei Gangbreiten, bei der Art des Bodens etc., ne, dass man es den Robotern möglichst einfach macht und dass sie möglichst effizient dort.
Der berühmte Boden, ich habe da schon so an manches Schlagloch jetzt gedacht, was so im Hallenboden sich ja wiederfindet.
Ja, die Schlaglöcher sind das eine, aber wir haben auch so oft so Themen wie Dehnungsfugen, ne, die zwischen verschiedenen Hallen sind und die wurden halt früher so gebaut, geplant, dass da ein Stapler mit großen Reifen drüber fahren kann und die Roboter haben oftmals kleinere Räder, sodass da so 2 Zentimeter schon ein Problem werden können. Ne? Da gibt es Retrofit-Lösungen, um das Ganze zu überarbeiten, aber das ist halt wieder ein Bestandteil im Projekt mehr. Und das sind genau diese Themen, die man natürlich in so einem Projekt vermeiden möchte, weil man die Komplexität gering halten will. Und da macht es natürlich Sinn, dann auch schon beim Greenfield über solche Kleinigkeiten natürlich auch nachzudenken, dass man sich das später sparen kann, dann nochmal Geld zu investieren. Man kann aber sagen, dass heute sich wirklich in den meisten Umgebungen Roboterprojekte schon lohnen. Ne? Vielleicht nicht in dem großen Umfang, wie man sich das vorstellt, aber gerade im Bereich Palettentransport. Wenn man mal an ganz einfache Lösungen denkt, dann kann man heute schon ab 70.000, 80.000 Euro ganz einfache Prozesse automatisieren für den Palettentransport. Und na, da können sich jetzt viele Leute denken, das bedeutet, je nach Region, in einem Einschichtbetrieb kann das schon ein ROI von 1 bis 2 Jahren bedeuten. Da sehen wir, die Technologie wird immer günstiger, die Möglichkeiten damit, Dinge zu implementieren, werden immer einfacher und vielseitiger, sodass man sagen kann, man kann heute in allen Umgebungen zumindest Teilprozesse automatisieren, sodass ich diese These definitiv sagen muss, das stimmt so nicht. Es kommt immer auf verschiedene Faktoren dran, ob sich das Ganze lohnt. Das sei das Schichtsystem, das sind die Prozesse, das sind die Umgebungen, wie viel muss ich anpassen. Das sind auch die Unternehmenskulturen, ne? Wie ist man bereit, etwas zu investieren, was sich vielleicht erst in 1, 2 Jahren, 3 Jahren lohnt. Ne? Und man kann bei all diesen Themen schauen, was ist sinnvoll, wo möchte ich Abstriche machen, wo möchte ich Kompromisse machen. Und ja, da bieten wir unter anderem eben auch Hilfestellungen an. Wir haben da ein Konzept des Exploration Workshops entwickelt, wo wir wirklich mit einer relativ geringen Einstiegshürde schnell ermitteln können, was sich denn für Prozesse lohnt, wo es sich denn lohnt, weiter in das Thema oder in die Umsetzung der mobilen Robotik reinzuschauen, um da einfach ein Gefühl für zu bekommen, was kann ich denn in diesem Jahr erreichen, was kann ich denn in 5 Jahren erreichen, sodass es nicht mehr so ein großes Fragezeichen ist, wie automatisiere ich denn jetzt mit Robotern, sondern dass man da einfach wirklich schnell starten kann.
Ja, sehr spannend. Du hattest auch 70.000 gesagt. Ich habe schon von einzelnen Herstellern Preise im Bereich 25.000 Euro gehört. Da kriegt man jetzt keinen Porsche für, aber einen soliden, robusten Trabi hätte ich jetzt gesagt.
Ja, genau.
Was den Job tut, aber wo man auch nicht zu viel von erwarten darf. Ja.
Genau, die 25.000 sind wahrscheinlich der Preis der Geräte. Bei den 70.000 hatte ich jetzt auch schon an Projektkosten und Softwarekosten gedacht. Das sind auch viele Sachen, die man nicht unterschätzen darf in diesen Projekten. Dass da natürlich auch immer noch eine gewisse Vorarbeit der Integratoren mit dazu zählt. Und so kann man da all in schon zu einem ganz guten Ergebnis kommen, wenn man nicht zu viel selber basteln möchte.
Ja, spannend. Wollen wir zur nächsten These schreiten? Die Implementierung und der Betrieb von mobilen Robotern kann nur von Personen mit technischem Know-how durchgeführt werden. und müssen langfristig geplant werden?
Also prinzipiell ist eine langfristige Planung immer schön. Das erlaubt Sicherheit für alle Projektbeteiligten. Aber wir wissen natürlich, dass ja oftmals, gerade auch wenn man in den 3PL-Bereich schaut, langfristige Planung nicht möglich ist, weil die Projekte natürlich kürzer sind oder die Projekte und die Vertragszeiten kürzer sind, sodass wir da auch oft mittelfristig und kurzfristig schon zu guten Ergebnissen kommen müssen. Und da ist es natürlich gut, die passenden Lösungen zu finden, mit denen ich auch schnell zu den richtigen Ergebnissen, zu der passenden Wirtschaftlichkeit kommen kann. Und das ist auch was wir in unseren Projekten versuchen, frühzeitig rauszufinden. Ne? Was wollen denn die Kunden überhaupt? Wollen sie ein langfristig angelegtes Projekt haben mit einem Partner, der für sie die Integration übernimmt? Oder wollen sie schnell und agil sein, vielleicht auch möglichst viel Inhouse machen, damit sie schnell Prozesse anpassen können, wo in dem Fall dann natürlich auch wirklich das Personal am Standort da sein muss, was das technische Know-how hat, um diese Roboter zu programmieren, die Prozesse einzuplanen. Und wenn ich jetzt aber über technisches Know-how und Programmierung spreche, dann spreche ich jetzt nicht von Software-Ingenieuren, die eine Programmiersprache schreiben können müssen, um die Roboter zu programmieren, sondern das sind ja auch alles in der Regel grafische Benutzeroberflächen, die, wenn man da eine Schulung durchgeführt hat und auch den Willen hat, da etwas zu lernen, können das die Leute, die SAP bedienen können, genauso gut, ohne dass man da wirklich den IT-Hintergrund haben muss. Genau, und in diesem Kontext versuchen wir eben in unseren Projekten den Kunden zu helfen und wirklich die passenden Roboter, die passenden Philosophien der Hersteller da zu den Anforderungen zu matchen. Es gibt da zum Beispiel Geräte, die kann man heute kaufen und morgen prinzipiell schon im Lager einsetzen. Und das ist wirklich eine Commodity, so ein Roboter. Teilweise, wenn ich an Hersteller wie mir denke, die kann man bei einem Handelspartner kaufen. Na, dann ist das vielleicht ein paar Tage später am Standort, je nachdem, wie gerade die Lieferketten funktionieren. Und dann braucht es nur noch eine interessierte und motivierte Person beim Kunden. Na, wir hatten da zum Beispiel mal den Kunden TTI, das ist ja immer ein ganz gutes Beispiel, die das so gemacht haben, die sich dann daran setzen und diese Roboter einsetzen. Es geht wirklich darum, die erstmal einzusetzen. Das ist vielleicht am Anfang nicht sehr effizient und produktiv. Aber wenn man da dranbleibt und immer damit arbeitet, dann kann man da sehr schnell die Effizienz im Lager erhöhen. Und das haben wir da eben auch gesehen, gerade bei TTI. Die haben mittlerweile, glaube ich, eine Flotte von um die 20 Geräte. Das ist super spannend zu beobachten, was man in der Lage ist, selber zu machen, wenn man denn das motivierte Personal hat. Aber genauso muss man auch sagen, ne, im anderen Extrem haben wir auch schon sehr erfolgreiche Projekte gesehen, wo die Integratoren den gesamten Job übernommen haben, Integratoren oder Hersteller, die gesamte Anlage implementiert haben und dann eben so implementiert haben, dass es danach möglichst reibungslos abläuft, sodass man da so wenig hands-on wie möglich vom eigenen Personal bei diesen Anlagen benötigt. Da, wenn man sowas macht, dann denken wir eher an klassische FTS-Projekte, ne, wie sie auch schon vielleicht vor 10 Jahren oder sogar noch länger ähnlich durchgeführt wurden. Das hat Nachteile. Man verliert sicherlich ein gewisses Maß an Flexibilität, weil man nicht einfach mal schnell einen Prozess ändern kann. Aber ehrlich gesagt ist das ja auch gar nicht überall notwendig. Ne? Wenn ich an Standardprozesse wie einen Wareneingang denke, der wird sich über viele Jahre nicht verändern. Und da haben diese klassischen FTS-Projekte sicherlich auch ihre Berechtigung. Und wie auch bei allen anderen Themen liegt die Wahrheit für die meisten Kunden irgendwo zwischen diesen beiden Extremen. Und das ist eben da auch die Aufgabe von unseren Beratern, da das passende Projekt, die passenden Partner für unsere Kunden zu finden.
Ich finde ja auch den Gedanken spannend, dass man sagt, man braucht technische oder Personen mit technischem Know-how und will das nicht, weil ich hatte ja mal mit Sven Schürer den Podcast und da haben wir so darüber gesprochen, wie sich die 3PL-Branche eigentlich wandelt, weg von einem, ich sag mal, Personaldienstleister im weitesten Sinne, der, wo Paletten mit einem Gabelstapler durch die Gegend gefahren werden, hin zu eigentlich einem sehr technischen Beruf. Und damit einhergehend sich auch nicht nur die Kultur eines Unternehmens wandelt, weil man technisches Personal einfach managed, ja, die auch höher ausgebildet sind und in dem Zusammenhang auch die Kompetenz in-house haben möchte, weil letzten Endes ist man ja dann mehr ein Technologiedienstleister als ein Personaldienstleister. Und das wird ja auch in den nächsten Jahren nochmal spannend zu sehen, wie die Unternehmen eigentlich damit umgehen, mit der Herausforderung, die Expertise aufzubauen. Ne? Da haben wir letzten Endes auch mit VacuCare beispielsweise für die ganze Operations, Service und so weiter ein super einfaches Tool geschaffen, was genau die Herausforderung adressiert, dass man sagt, okay, ich habe ja schon Personalmangel und kann es mir auch schlichtweg gar nicht leisten, jetzt noch irgendwie andere Leute reinzuholen, die meine Roboterflotte bedienen, sondern muss ja und möchte auch meine Personen, meine Mannschaft, die ich vor Ort habe, so aufrüsten mit Wissen und mit Tools, dass sie ja in der Lage sind, die Geräte zu bedienen.
Ja, genau.
Lass uns zur letzten These kommen. Wir haben noch 5 Minuten, die schaffen wir noch. Mobile Roboter sind teuer.
Ja, du lachst schon, Viktor. Ja, ich glaube, das haben wir sehr oft gehört. Ich glaube, die These wurde mittlerweile auch schon sehr oft widerlegt. Ich habe es ja selber schon gesagt, du hast es ja gerade auch schon gesagt, wie günstig heute schon Geräte zu bekommen sind. Also wenn wir da an die kleinsten oder einfachsten Geräte denken, Roboter denken, dann beginnen die Preise da im niedrigen, fünfstelligen Bereich. Und ja, wir konnten es in den letzten Jahren sehen, wie die Preise sinken und es geht immer weiter. Na, das wird zum gewissen Teil sicherlich durch die höheren Personalprojektkosten momentan aufgefangen. Aber gerade bei größeren Flotten, größeren Projekten sehen wir, dass die Gesamtprojektkosten kontinuierlich nach unten gehen. Momentan sind in der schönen Situation, dass wir sehr, sehr viele Hersteller, Integratoren, generell Player am Markt haben, sodass man sagen kann, dass für alle was dabei. Es gibt eine riesige Vielfalt an Robotern, ist für jeden der richtige Partner irgendwo am Markt zu finden. Und ne, das ist gerade einfach eine komfortable Situation, in der man gut anfangen kann, sich mit der Thematik zu beschäftigen, zu auseinanderzusetzen, weil wir sehen es alle, ne, in den nächsten Jahren, der Personalmangel wird immer größer werden, in Deutschland vor allem, sodass wenn man dann in vielleicht 4, 5 Jahren erst anfängt, sich mit der Thematik zu beschäftigen, wenn dann die Preise noch niedriger sind, dass es dann aber vielleicht schon zu spät ist und man dann Projekte direkt perfekt umsetzen muss, sodass sie in einem halben Jahr zu 100% vielleicht einen Gesamtprozess automatisiert haben. Und das ist natürlich ein Riesenprojekt dann, was auch mit entsprechend mehr Kosten und Aufwand einhergeht, sodass es sich da lohnt, frühzeitig in die Thematik einzusteigen, zu lernen, vielleicht auch die ersten kleineren Projekte umzusetzen, die sich nicht direkt wirtschaftlich lohnen, die sich aber im Long Run dann schon lohnen können, weil man eben diese Expertise, von der wir auch gerade gesprochen haben, man im Unternehmen schon aufgebaut hat. Man hat schon Leute, die sich damit auseinandergesetzt haben, die dann auch Multiplikator im Gesamtkonzern sein können, sodass man schneller und effizienter dann das gesamte Thema Robotik angehen kann, wenn ich es wirklich dringend benötige.
Ja, finde ich interessant. Ne? Und es gibt ja Anbieter wie Caribots, die ja schon teilweise für 10.000 Euro, 15.000 Euro, was du gesagt hast, so einen Roboter bieten. Und da kann man schon mal einsteigen und vor allem eben das Personal abholen. Ne? Das ist ja auch noch ein anderer Punkt. Wenn man dann auf einmal sagt, hier, 20 Roboter, 50 Roboter, dann kann das schon mit einem gewissen Unmut dann einhergehen. Während wenn man dort klein startet, das Stück für Stück macht, ne, das hat sie auch gesagt, das hat man ja bei TTI gesehen, dann hat man wirklich begeisterte Leute, die da gerne mitarbeiten, weil sie das eben als Erleichterung auch sehen. Ne? Und nicht als Bedrohung. Das ist so, was mir noch so durch den Kopf gegangen ist.
Ja, auf jeden Fall. Also wir hören da auch immer wieder die verrücktesten Geschichten von Robotern, die von Staplern umgefahren werden oder Ähnlichem. Das will man natürlich vermeiden. Und das kann man durch ein gutes Change Management erreichen. Und was wir da eben oft sehen, ist, dass es nicht die Riesenflotte sein sollte, die man an einem bestehenden Standort von heute auf morgen einführt, sondern dass man da vielleicht erstmal mit einem Test beginnt oder mit einzelnen Geräten, mit Teilprozessen, die man automatisiert. Und dann werden die Mitarbeitenden schon auch selber sehen, dass es tatsächlich eine Erleichterung ist für den Alltag und dass keine Arbeitsplätze dadurch verloren gehen.
Was ich jetzt so gedacht habe, ist, wie ist eigentlich der Unterschied dort zwischen Produktion und Logistik? Weil in der Produktion hat man ja eigentlich immer Brownfield, ne? Also wann wird was neu mal gebaut, das ist ja die absolute Ausnahme. Während in der Logistik ist man ja schon häufiger in der Situation, dass man ich mal von der grünen Wiese anfangen kann zu automatisieren. Und dann kann man eigentlich schon relativ hoch automatisiert einsteigen, weil dann plant man ein Lager von vorne bis hinten durch und dann sucht man sich auch erst die Leute, die dort arbeiten. Dann hat man ja eigentlich das Thema Change Management gar nicht in der Form, oder?
Ja, genau. Das macht viele Sachen einfacher. Generell hatte ich ja vorhin auch schon kurz erwähnt, die Greenfield-Projekte machen die Planung einfacher, die machen das Thema Change Management einfacher und können eben auch ein guter Start sein, um die Robotik in den Konzern zu bringen. Also wir hatten das jetzt zum Beispiel auch bei einem großen deutschen Handelskonzern, die hatten ein Greenfield-Projekt geplant, was leider aus der wirtschaftlichen Situation im letzten Jahr, aus dem dann leider nichts geworden ist, aber man hat eben in diesem Greenfield-Projekt Überlegungen angestellt, wie kann ich denn das möglichst großzügig mit Robotik ausstatten, wo wir dann eben auch Empfehlungen abgegeben haben. Und heute haben wir dann eben beschlossen oder sehen wir das ganze Thema in einem Brownfield umgesetzt wird. Also dass die Überlegungen, die in dem Greenfield angestellt wurden, jetzt heute schon eben in einem Bestandslager umgesetzt werden und da jetzt in diesem Jahr eine Flotte eben in eine Flotte investiert wird, sodass es sich da immer lohnt, im Greenfield an die Robotik auf jeden Fall zu denken.
Ja, wahnsinnig spannend. Benjamin, wir sind schon wieder beim Ende. Kaum zu glauben. Wenn die Folge rauskommt, ist die Logimat. Ich wünsche allen, die zuhören, viel Spaß auf dem Logimat. Wenn ihr denn da seid, besucht uns gern in der Halle 6 am Stand C21. Dort ist auch Benjamin, kann euch einiges aus der Praxis erzählen, wird auch einige Vorträge selbst mithalten bzw. begleiten als Interviewer, ich auch. Und Benjamin, vielen Dank, dass du hier deine Expertise, deine Erfahrungen geteilt hast. Und ich hoffe, es hat allen Zuhörerinnen und Zuhörern viel Spaß gemacht. Macht's gut.
Ja, danke, Viktor. Macht's gut.
Das war Roboter in der Logistik mit Viktor Splittgerber von Vaku Robotics. Die Expertinnen und Experten für mobile Roboter in der Logistik und Produktion. Weitere Infos erhältst du auf vaku-robotics.com.